Ihr Lieben, ich freue mich, dass wir jetzt mit allen, die uns zugeschaltet sind, uns unter Gottes Wort stellen dürfen. Das Thema wurde vorhin schon angekündigt. Versagt, was nun? Ostern liegt hinter uns. Die Wortbetrachtung, die ich mit euch jetzt haben möchte, spielt sich vor und nach Ostern ab. Vor Ostern, Jesus hält Abendmahl mit seinen Freunden und wie sie bei Tisch sitzen, sagt er, ihr werdet euch alle an mir ärgern heute und ihr werdet mich verlassen. Petrus, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Ich bleibe bei dir. Und Jesus sagt, Petrus, noch ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sagt, wenn alle weggehen, ich bleibe bei dir und wenn ich mit dir sterben müsste. Das ist Petrus, so wie wir ihn kennen. Schnell mit dem Mund, das Herz voll, er meint es ja auch wirklich so. Im Moment, er denkt, ich bin stark genug, ich bleibe bei Jesus und wenn ich mit ihm sterben müsste. Er macht das ja auch, er bleibt ja auch bei Jesus. Selbst als Jesus gefangen genommen wird, da wird er noch aggressiv. Man nimmt an, dass es Petrus war, der das Schwert ergriff und dem Knecht des hohen Priesters noch das Ohr abhaut. Und Jesus sagt, Gemach, so nicht, Petrus. Steck dein Schwert wieder weg und heilt das Ohr. Und dann, wie Jesus gesagt hat, alle verlassen ihn. Zwei, von einem ist der Name nicht genannt, zwei gehen los und gehen in den Palast des hohen Priesters. Einer ist Petrus, der andere, der kennt den hohen Priester und darf mit in den Innenhof gehen. Die Begebenheit, um die es jetzt geht, finden wir in Markus 14, Vers 66 bis 72. Dort heißt es, Petrus war immer noch unten im Hof. Eine Dienerin des hohen Priesters sah ihn am Feuer sitzen. Du gehörst doch auch zu diesem Jesus von Nazareth. Erschreckt behauptet Petrus, ich weiß nicht, von was du redest. Dann ging er schnell in den Vorhof. Da krähte der Hahn. Aber auch hier erkannte ihn eine Dienerin und sagte laut vor allen, das ist auch einer von den Leuten, die bei Jesus waren. Heftig bestritt auch diesmal Petrus. Doch nach einer Weile sagten auch die Umstehenden, natürlich gehörst du auch zu den Freunden. Du kommst doch auch aus Galiläa. Petrus begann sich zu verfluchen. Ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht, von dem ihr da redet. Das kann ich beschwören. Da krähte der Hahn zum zweiten Mal. Petrus erinnerte sich an die Worte Jesu. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Solange Petrus neben Jesus stand, war er mutig. Aber jetzt, wo es um sein Leben anscheinend ging, da geht er hinaus und weint bitterlich, weil er versagt hat. Wie geht es Judas, der Jesus verraten hat? Judas kommt mit dem Gefolge, mit den Kriegsknechten zurück. zu Jesus, er weiß, wo er ist, und tritt auf Jesus zu, gibt ihm einen Kuss. Und Jesus, der sagt nicht, das hätte ich nie von dir gedacht, dass du zu sowas fähig bist. Was sagt Jesus? Mein Freund. Er bezeichnet ihn noch als mein Freund. Und anscheinend merkt da der Judas, ich habe was falsch gemacht. Er hat vielleicht gehofft, dass Jesus jetzt seine Macht zeigt, dass er wirklich, was er gesagt hat, dass er sein Reich jetzt eröffnet. Er kann noch, er hat doch erlebt, was er für Wunder tun kann. Und er wird abgeführt. Und da geht er verzweifelt in den Tempel, schmeißt die 35 Silberlinge hin. Aber die Priester, die da Dienst tun, sagen, was interessiert uns das? So ungefähr, wir haben ihn, mehr brauchten wir nicht. Und Judas, der zerbricht an seiner Schuld. Der erkennt, was habe ich gemacht? Und er geht hinaus und er hängt sich. Zerbrochen an seiner Schuld. Zwei Freunde Jesu, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, beide haben versagt. Aber beide gehen total unterschiedlich mit ihrem Versagen um. Judas ist tot. Wie geht Petrus damit um? Petrus, der Gescheiterte, der Verlierer. Verlieren, Scheitern gehört zu unserem Leben mit dazu. Bei Kindern, bei Erwachsenen. Macht von niemand Halt. Wir haben ja alle irgendwo Vorbilder in unserem Leben gehabt. So wie der möchte ich sein oder so wie die möchte ich sein. Und dann tut man alles, um das zu erreichen. Ob das immer der richtige Weg ist, das Ziel zu erreichen? Manchmal kennt man dann keine Grenzen. Gewinnen heißt die Devise. Vorwärts kommen, haben. Und dann auf einmal gibt es Rückschläge. Am Anfang war alles so toll, hat man sich das so toll vorgestellt. Und jetzt schnell eine Notlüge. Und dann, wenn die Notlüge auffliegt, wenn eine Notlüge nach der anderen kam, um sich selbst gut darzustellen, um sich nicht eine Blöße zu geben. Wer kennt das nicht von uns? Notlügen sind viel zu schnell über unsere Lippen, als dass wir sie kontrollieren könnten manchmal. Und wenn es dann rauskommt, was sind das für Momente, wenn wir uns sagen müssen, ich habe versagt. Ich habe nicht auf guten Rat gehört. Ich habe die falsche Strategie gewählt. Ich habe mir selber was vorgemacht. Und durch die Notlüge, durch das, was dann geschah, ist es noch schlimmer geworden. Was tut Petrus in dieser vielleicht schwersten Stunde seines Lebens? Er geht hinaus in die stille Nacht. Und weint bitterlich. Wird er noch mal die Chance haben, Jesus zu begegnen? Er weiß ja noch gar nicht, was mit Jesus ist. Er hört seine Worte. Wie soll er damit umgehen jetzt? Er kann sich ja selber nicht begreifen, wie er so reagieren konnte. Von seinem Scheitern lesen wir seit über 2000 Jahren. Und jeder Hahn auf dem Kirchturm, das ist kein Wetterhahn, sondern es ist der Petrushahn, zeugt von seinem Versagen und soll uns als Christen eigentlich sagen, mach es nicht wie Petrus, sondern steh zu dem, was du tust. Jesus hilft dir. Habt ihr schon mal so eine richtige Niederlage erlebt, wo ihr sagt, am liebsten Boden öffne dich, ich will nicht mehr da sein? Das war eine Situation. Ich glaube, da kann so manch einer in seinem Leben etwas sagen. Ich weiß, wie es mir mal gegangen ist. Mein Mann und ich, wir hatten einen alten Patient mit seiner Frau eingeladen zum Kaffee. Wir saßen im Garten, war schönes Wetter. Und er und sie waren Atheisten. Und dann ist das ja so, betet man mit denen vorm Kaffee oder geht man allgemein, manchmal hat man ja da so Zwiespälte, ne, in sich. Und dann habe ich guten Appetit gewünscht und dann guckt mich der alte Herr an, guckt mir in die Augen, schweigt erst einen Moment und dann sagt er, Frau Ulbricht, eigentlich hätte ich erwartet, dass Sie jetzt mit uns beten. Da habe ich gedacht, lieber Gott, das war jetzt ein totales Versagen. Ich habe dich nicht bekannt. Der hat das erwartet und ich habe das nicht für möglich gehalten. Das war heftig. Ich habe dann noch gebetet. Da konnte ich nicht anders. Aber in dem Moment dazustehen und sowas zu hören. Und ich habe es erst vor kurzem noch erlebt, dass eine Nachbarin, die ich schon über 40 Jahre kenne, eine liebe, taffe Frau, mittlerweile 90, und Geschäftsfrau, hat alles immer in der Hand gehabt, hat ihren Mann früh verloren, hat ihre zwei Kinder großgezogen und alle lieben sie. Alle lieben sie, ihre Enkel, ihre Kinder. Aber sie hat auch noch immer alles so, was sie an Rechnung und sowas hatte, hat sie alles selbst gemacht. Da lehnte sie die Hilfe ihrer Kinder ab. Ich kann. Und wenn die Kinder fragten, ja, ich mache das, ist alles in Ordnung. Und dann denke ich, die sieht so schlecht aus. Habe ich sie gefragt, bist du krank oder was ist mit dir? Du siehst so erschöpft und müde aus. Ach, sagt sie, weißt du, ich sitze die ganze Nacht über meinen Büchern. Ich sage, wieso? Ach, ich habe da irgendwas nicht richtig gemacht und ich muss den Fehler finden und ich weiß nicht. Und dann sage ich, hol dir doch Hilfe bei deinen Kindern. Ach, die will ich damit nicht belasten, ich krieg das schon hin. Und dann erkannte sie wohl für sich, ich schaffe das nicht mehr. 2 Jahre hatte sie ihre ganzen Rechnungen und alles nicht mehr im Griff und wusste nicht, was bezahlt war, was nicht, wo sie irgendwo Schulden hatte, Mahnungen, und kam mit dem Ganzen nicht mehr zurecht. Und was tut sie? Sie nimmt Tabletten und ruft als letzten Notruf, sie hat die Tabletten schon genommen, ruft sie ihre Kinder an und sagt, ich habe versagt, ich krieg's nicht mehr in den Griff, ich kann nicht mehr, ich habe Tabletten genommen. Natürlich, die Kinderrettungswagen gleich da. Und sie kam ins Krankenhaus. Man konnte ihr noch helfen. Heute ist sie wieder eine fröhliche Frau, steht zu ihrem Versagen. Die Kinder kümmern sich, haben alles in Ordnung gebracht. Das erinnerte mich so an Judas. Ich habe versagt, ich krieg's nicht mehr hin. Ich bin so bloßgestellt, das verkrafte ich nicht. Ich nehme mir das Leben. Zum Glück ist es anders geworden. Aber wie manche zerbrechen an ihrem Versagen. Entweder sie nehmen sich das Leben oder sie greifen zum Alkohol oder Drogen. Das ist das Schlimme dabei. Aber es gibt auch Menschen, die ihr Versagen auf andere schieben und sagen, ich bin das ja gar nicht. Die Schuld liegt ja gar nicht bei mir. Das ist ja nur das Ergebnis, was andere gemacht haben. Und das fing doch schon im Paradies an, als Gott Adam und Eva sucht und findet. Da fragt er sie, was ist passiert? Die Eva sagt, ich bin doch nur Opfer. Das war doch die Schlange, die mich verführt hat. Kann ich doch eigentlich gar nichts dafür. Und was sagt Adam? So ein bisschen mit Hintergedanken, eigentlich, lieber Gott, bist du doch schuld. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich doch verführt. Ich war das doch gar nicht. Ich bin nur Opfer. Diese Ausflüchte kennen wir doch zu genügend in unserer Zeit. Wenn wir in die Politik gucken, alle sind nur Opfer. Wenn sie falsche Doktortitel hatten oder sonst irgendwas gemacht haben, sind sie die Ahnungslosen. Davon wusste ich nichts. Sie versuchen zu verschleiern und dann auf einmal kommt Stück für Stück Wahrheit raus. Und wenn das Versagen an die Öffentlichkeit kommt, ist es doppelt und dreifach so schlimm. Manche sagen aber, wie wir eben schon sagten, durch, ich bin das nicht. Das sind ja die Umstände gewesen. Meine Kindheit, meine Arbeit, das ist ja viel zu viel. Da müsste ja sowas passieren. Das geht doch nicht anders. Ich bin das nicht. Ich bin Opfer. Und man tut sich ja so leid, dass man das Opfer ist. Oder meine Psyche hat nicht mehr mitgemacht. Wie oft vor Gericht, man verurteilt nicht mehr, wie man einen normalerweise verurteilen müsste, weil die Psyche hat es ja nicht gemacht. Da fällt das Urteil anders aus. Keiner ist schuld. Immer ist man nur Opfer. Nur das hilft einem nicht weiter im Leben. Manchmal können Niederlagen auch Gelegenheiten sein, sein Leben zu überdenken und es als Chance anzusehen. Wenn ich in der Schule abschreibe und eine schlechte Note kriege, dann heißt es lernen und besser machen. Dann geht das. Und erfolgreiche Menschen sind nicht immer die, die noch nie versagt haben. Es sind oft die, die aus ihren Fehlern gelernt haben. Das ist wichtig. Niederlagen sind Lehrmeister unseres Lebens, es besser zu machen. Wir machen einen Sprung nach der Auferstehung Jesu. Wie geht es Petrus jetzt? Maria Magdalena war am Grab, sieht, es ist leer, rennt zu den Jüngern, die sich eingeschlossen haben aus Angst, sie könnten auch verhaftet werden, und sagt, das Grab ist leer. Und Petrus und noch ein Jünger rennen gleich hin, da merken wir wieder Petrus. Vielleicht denkt er auch, meine Chance, aber was ist mit Jesus, wo ist er? Und er kommt zurück, das Grab ist wirklich leer. Und dann stehen die Jünger in dem Haus eingeschlossen und plötzlich steht Jesus unter ihnen. Türen sind zu. Wie ist das denn jetzt? Alle weichen zurück. Ist das ein Gespenst? Jesus sieht ihr Erschrecken, ihre Angst und sagt, kommt her, ich bin's. Ich bin's wirklich. Guckt meine Nagelmale. Gibt mir was zu essen und er isst vor ihnen. Und er spricht mit ihnen. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte da gestanden, was bewegt einen in so einem Moment? Vor allen Dingen einen Petrus. Er sieht Jesus, aber auf einmal ist er auch wieder weg. Keine Tür ist aufgegangen, er ist weg. Und Jesus begegnet ja den Jüngern nun Einige Male noch nach der Auferstehung. Er ist ja nicht wie früher jeden Tag mit ihnen zusammen. Und dann beschließen Petrus, Thomas, Nathanael, Johannes und Jakobus, ihren alten Beruf aufzunehmen. Sie gehen an den See Genezareth und werden wieder Fischer. Und eines Morgens kommen sie vom Fischen, nichts gefangen. Sie sind müde und erschöpft. Und wie sie so aufs Ufer zusteuern, steht da ein Mann, ein Feuer brennt. Und dieser Mann fragt, habt ihr nichts gefangen? Und sie sagen, nee, nicht einen Fisch. Und da sagt der, werf doch mal die Netze rechts aus. Vielleicht haben die Fischer gedacht, der ist doch kein Fischer. Und am helllichten Tage Netze rechts auswerfen, was soll das? Und so dicht beim Ufer. Aber sie machen's. Und sie machen den Fang ihres Lebens. Sie brauchen sogar Hilfe, um das Boot ans Ufer zu kriegen. Und in dem Moment, wo das passiert, das sagt Johannes zu Petrus, das ist der Herr, das ist Jesus. Und unser impulsiver Petrus hat nichts anderes zu tun. Mantel überziehen, ab durchs Wasser und ans Ufer. Und dann sagt Jesus, bring doch mal Fisch her. Und er brät den Fisch und sie essen. Und keiner von den Freunden traut sich, ihn mit Namen anzusprechen. Es ist wieder so eine Situation, wo sie nicht recht wissen, wie sollen wir uns denn verhalten jetzt? Aber sie essen mit ihm. Und dann müssen sie irgendwie einen Spaziergang am See gemacht haben. Denn das wissen wir daher, dass Johannes hinter ihnen ging. Und Jesus geht neben Petrus. Und Petrus, ich weiß nicht, wie ihm in diesem Moment zumute war. Beklommen, wie fange ich es an, wie entschuldige ich mich vielleicht jetzt vor Jesus? Ihm ist vielleicht sein ganzes Versagen wieder vor Augen. Und in dem Moment spricht Jesus ihn an und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Das schlägt ein wie eine Bombe. Das hatte er nicht erwartet. Nach dem, was er gemacht hat, Jesus fragt ihn einfach, Petrus, hast du mich lieb? Und er sagt, ja, ja, Herr, ich habe dich lieb. Und Jesus gibt ihm einen Auftrag, weide meine Lämmer. Und nach einer Weile fragt Jesus ihn noch einmal, Petrus, hast du mich lieb? Und das sagt er, ja, Herr, ich hab dich lieb, du weißt das. Weide meine Schafe. Und dann fragt Jesus auch noch ein drittes Mal. Ich glaube, Petrus ist so traurig und denkt, er glaubt mir nicht mehr. Ich habe so versagt. Er glaubt mir nicht mehr, er fragt mich das dritte Mal. Und da sagt er, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus gibt ihm wieder den Auftrag, weide meine Schafe. Petrus kriegt einen neuen Auftrag, eine neue Chance nach diesem Versagen. Jesus hätte ja auch sagen können, wie wir das machen. Hättest du auf mich gehört, da wäre dir das nicht passiert. Ich bin enttäuscht von dir. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Jesus sagt, hast du mich lieb? Und gibt ihm einen Auftrag. Und nachdem er seinen Auftrag hat, dreht Petrus sich um und sagt, und was ist mit dem da? Das war Johannes. So ungefähr, welchen Auftrag kriegt der? Und da sagt Jesus, was geht dich das an? Sieh du zu. Sieh du zu. Du musst deinen Weg gehen. Und so kriegt er einen neuen Auftrag, dem er auch nie irgendwie müde geworden ist. Wie feinfühlig ist Jesus? Wie oft machen wir es anders? Menschen versagen, auch Gläubige. In Sprüche 24 heißt es, denn ein Gerechter fällt siebenmal, Aber er steht auch 7-mal wieder auf. Aber die Gottlosen sinken hin im Unglück. Und Psalm 37, Vers 24 meint, fällt er, der Mensch, nämlich der Gott treu bleiben möchte, so wird er nicht weggeworfen, denn der Herr hält ihn bei seiner Hand. Ist das nicht tröstlich zu wissen? Auch in der Bibel haben wir Vorbilder, die versagt haben. Total wie ein Mose, der ein Mörder eigentlich ist, im Affekt einen Ägypter erschlägt. Wie ein David, der ebenfalls ein Ehebrecher und Mörder im Grunde ist und den Gott sogar als einen Mann nach seinem Herzen nennt. Wie kommt das denn? Weil sie ihre Schuld bekannt haben, zu Gott gekommen sind und um Vergebung gebeten haben. Und sie bekommen eine neue Chance. Ist das nicht wunderbar, dass Gott uns nicht einfach fallen lässt, wenn wir versagt haben, sondern dass er uns die Hand reicht, dass er uns festhält, dass er uns eine neue Chance gibt, uns zu bewähren? Wie war das bei der Ehebrecherin, die Priester zu Jesus brachten, eigentlich um ihn herauszufordern, mal sehen, was er jetzt sagt? Und Jesus guckt sie an und sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und alle gehen weg. Wir dürfen keine Steine schmeißen nach denen, die versagt haben. Wir sind alle nicht ohne Fehler. Und dann sagt Jesus zu der Frau, sündige hinfort nicht mehr. Lerne daraus. Du hast eine neue Chance. Versagen heißt lernen. Gott hält uns fest. Zu unserem Versagen stehen. Die Konsequenzen von unserem Versagen, die müssen wir tragen. Genauso wie ein David, dessen Familie zerrüttet war, dass sogar sein Sohn ihm nach dem Leben stand, um selbst König zu werden. Aber Gott gibt uns die Kraft dazu. Er gibt uns die Kraft, weiterzumachen, nach vorne zu schauen. Er vergibt uns. Und wenn er uns vergibt, dann sollen auch wir vergeben. Dass Jesus uns vergibt, ist kein Freibrief, immer wieder die Fehler zu machen oder zu sagen, was dem passiert ist, kann mir nicht passieren. Ich stehe ja fest im Glauben. Hat ein Petrus auch gedacht und ist gefallen. Aber Jesus gibt keine Verhaltensregeln, sagt nicht, jetzt halte dich mal ran und richte dich jetzt mal endlich nach meinem Wort, wenn du noch was werden willst. Nein, Jesus fragt Petrus einfach, hast du mich lieb? Und Jesus fragt uns heute, hast du mich lieb? Jeden einzelnen von uns. Und ich hoffe und bete, dass wir alle aus tiefstem Herzen sagen können, ja, Herr, ich hab dich lieb. Amen. Wir singen jetzt das angegebene Lied. Haben wir ja gar nicht.